Genau, und da gehört aber jetzt noch die Frage hin, wieso überhaupt Zufallsgeneration? Was ist eigentlich der Sinn? Dass es eine Erleichterung ist in einer gewissen Weise, ja. Dass es was Spielerisches hat, ja. Also gerade Cage ist für mich jemand so und so sehr Spielerisches. Aber ich denke, da steckt ja auch noch mehr dahinter. Das ist eine Frage, die sich, glaube ich, viele dann doch auch stellen.
Also eine Erleichterung eben nicht. Also gerade noch früher, also als er damit angefangen hat, da hat er ja wirklich Münzen geworfen noch. Und es gibt dann halt Berichte, also irgendwie seine ersten Stücke, die er dann mit Zufallsverfahren komponiert hat, die haben Monate gebraucht, bis sie, allein um dann die ganzen Zahlen zu generieren und das dann zu übertragen in Noten damals noch, oder auch es gibt ein Tonbandstück, ein Williams-Mix, muss ich jetzt nachgucken, also wo allein schon eben das Generieren dieser Sachen schon eine enorme Zeit in Anspruch genommen hat. Und das überhaupt eben, worauf ich hinaus will, also überhaupt keine Erleichterung, sondern im Gegenteil, es ist viel komplizierter geworden.
Das ist heute eine Erleichterung,
durch
seitdem
Computer.
man Computerprogramme hat.
Aber gut, interessanterweise kann ja auch ganz unterschiedliche Musik, auch von Cage, mit entstehen. Also zum Beispiel Music of Changes für Klavier, auch Anfang der 50er, ist bestimmt, also sage ich jetzt mal so, hat auch mit einer Reaktion auf die Europäer und eine Bekanntschaft mit Boulez zu tun. Also dass quasi gezeigt wird, das ist eine Musik, die klingt in Anführungsstrichen ähnlich wie eure, ist aber völlig anders gemacht. Also mit der Frage, und wenn du willst, vielleicht sogar im Schmunzeln dahinter, das weiß ich jetzt nicht. Warum, ist auch viel Arbeit, aber warum kreiert ihr so viele Systeme oder so viele strukturelle Überlegungen, wenn es auch so geht? Macht es doch, ja, entweder macht es einfach so oder, also einfach, es geht auch so, das ist es, glaube ich. Das finde ich schon interessant. Es ist ja nicht so, dass dabei immer eine Musik rauskommt, so wie 103. Das ist ja total unterschiedlich.
Aber ich glaube grundsätzlich, um dann nochmal an den Ausgangspunkt zu kommen, also die Intention dahinter war eben, den eigenen Geschmack oder auch jetzt so zen-buddhistisch oder das eigene Ego so weit wie möglich rauszuhalten. Was wir, wie wir dann gesehen haben, es ist natürlich trotzdem irgendwo drin, aber an einer anderen Stelle. So, also dass er sich entscheidet, wie will ich vielleicht das Stück insgesamt haben oder das Ergebnis gefällt mir noch nicht, ich muss das anders formulieren oder so. Aber und er wollte dann letzten Endes nämlich, wie mit diesem Beispiel mit den Wolken, letztlich eine Musik haben, die eben nirgendwo hingeht auf eine gewisse Weise, sondern die einfach da ist. Und er hat dann irgendwie gemerkt, mit dieser Methode kriege ich das am besten hin. Ich glaube, so einfach ist es.
Die Frage von Kreativität oder Schöpfung von Kunst, großer Kunst, falls man das überhaupt so sagen darf, weil wer beurteilt es letztlich, aber da gibt es ja entweder die Möglichkeit, dass ein Künstler einfach so von Inspirationen durchquert ist, manchmal auf eine sehr gequälte Art und Weise. Ich meine, wenn man an gewisse große Namen denkt, da hat man das hier bildlich vor sich, die einfach das realisieren mussten, umsetzen mussten, die einfach dafür da waren. So. Wo man merkt, da gibt es zwar das Persönliche, was man manchmal auch gewisse Aspekte der Musik dann auf biografische Dinge nicht zurückführen kann, im Sinne von reduzieren, sondern sie daran anbinden kann, einiges erklären kann, weil letztlich das Eigentliche, was einen dann als Zuhörer packt, ist etwas, was absolut sich jeder Erklärbarkeit entzieht. Das ist ja das, was für mich, das ist jetzt ganz persönlich gesagt, Kunst überhaupt wichtig macht, so diese Anbindung. Und dann gibt es eben auch diese Möglichkeit zu sagen, ich versuche von vornherein also bestimmte Regeln für den eigenen Schöpfungsprozess aufzustellen, wo ein Teil von diesem Ich-Einfluss, Ego oder wie auch immer, ob man das jetzt so genau eingrenzen kann, ist die Frage, rausgenommen ist. So. Also das finde ich aber wahnsinnig wichtig und interessant, weil in der Künstlerwelt, das ist kein Geheimnis, ja gerade die Gefahr für das Ego besonders groß ist, dass es darum geht, ganz, ganz bei ganz vielen Menschen in diesem Bereich ist es ja sehr, sehr sichtbar, dass sie zwar tolle, tolle Sachen machen, aber ich nenne jetzt ganz bewusst keine Namen, aber wo man merkt, man, die leiden richtig unter der Ego-Präsenz, in deren Griffen sie so drin sind. Deswegen spreche ich auch da nochmal drauf an, weil ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ihr habt eingangs gesagt, dass also diese Musik von Cage eine politische Dimension hat, die wichtig ist, und ich würde sagen, darüber hinausgehend auch eine spirituelle Dimension, also in diesem völlig unkonfessionellen Sinne. Mhm. Und das ist mir persönlich daran zum Beispiel sehr, sehr wichtig. Mhm. Habt ihr dazu noch ein Kommentar aus eurer Perspektive?
Ich muss ehrlich gesagt auch noch mal an die zum Beispiel an Feldman denken, der eine Zeit lang so eng mit Cage war, und ich glaube, der war 14 Jahre jünger, aber er hat auch in der Zeit das erste Stück geschrieben, was letzten Endes ja nicht dem Zufall überlassen, aber wo der Interpret entscheidet, Projection One für Cello, ja, wann spiele ich den Ton? Es ist so ein bisschen freigesetzt. Ich weiß gar nicht
genau. Nicht wann, sondern die Zeit ist der Rhythmus ist vorgegeben, aber irgendwie welche Ton genau er spielt.
Ja, aber ich meine jetzt, diese Zeitblöcke sind ja auch nur ungefähr so meine ich das. Okay. Ne? Aber worauf ich hinaus will, ist, dass Feldman ja letzten Endes sagt, dass aus seiner Sicht haben Cage, Christian Wolff und Earl Brown und er selbst, dass die Rhythmus, Tonhöhe, strukturelle Beziehungen, dass sie die quasi außer Kraft gesetzt haben und dass die ja nur in Bezug auf Struktur eigentlich zusammengebaut werden in Komposition bis dahin. Und wenn man diesen Zusammenhang verlässt, ja, dann entsteht so etwas, dann entsteht vielleicht, Feldman nennt es, glaube ich, eine Gefahr oder was Chaotisches, aber er sagt, etwas, es wird zerstört, aber dahinter ist der Klang. Und der Klang war für sie das Element, was dann wieder alles verbunden hat. Und ich glaube, das ist auch bezeichnend, weil er redet später zum Beispiel auch davon, um mal auch auf jemand anders aus dem Kreis zu kommen, dass wenn er komponiert, muss er halt einfach in einer sehr, sehr konzentrierten Verfassung sein, die fast ein glaube ich, auch dazu führt, dass du nicht so sehr mit deinem Ego beschäftigt bist, sondern wirklich in dieses klangliche Denken gehst. Natürlich machen das alle Komponisten, aber ich habe das Gefühl, dass das so ein Grundzeichen auch dieser New York Komponistengruppe ist, dass das da zum großen Teil entstanden ist und dass daraus auch eine Faszination ausgeht, ne, die sich gehalten hat. Für mich ist es immer noch wichtig.
Also eine Befreiung des Klangs, den so nach dem Zweiten Weltkrieg oder sagen wir überhaupt im 20. Jahrhundert, der ja auf verschiedene Weise versucht worden ist. Ne?
Also genau, aber noch, halt hier halt
von den Pop- oder Rock- oder Punkmusikern bis hin eben zu dieser sehr radikalen Art Klang zu befreien.
Ich will jetzt nicht auf Feldman abschweifen, aber was ich meine, ist das Interessante, finde ich wirklich, bei ihm ist alles klar ausnotiert, aber analysier mal ein Feldman-Stück. Es ist echt schwer. Also, weil er hat das, glaube ich, wirklich intuitiv gemacht. Also, wo man sagen könnte, ja, das ist das Ego. Und ich glaube, das stimmt gar nicht, sondern der hat wirklich, der ist in den Klang gegangen und hat das zwar intuitiv gemacht, aber irgendwie auf seine besondere Art, die definitiv von Cage auch stark beeinflusst war. Und ich finde das ein wichtiges Zeichen, dass du kannst diese Musik nicht analysieren, denn wo man sich wirklich fragt, wie hat er es? Also es ist eigentlich ganz einfach, ne? Aber wirklich fragt ja, also da, wie soll ich denn da rangehen? Ja, kannst du auch nur klanglich rangehen. Und dann viel Spaß, wenn es 90 Minuten dauert. Ja,
da kommt die Intuition eben dieses andere mit dem großen A durch. Ne? Und das scheint mir ja das Entscheidende überhaupt zu sein.
Also das mit der Intuition, klar, es gibt auch Mahler-Symphonien, die 90 Minuten lang sein können. Aber hier geht es ja dann meinetwegen um ein Streichquartett, das 5 Stunden dauert oder so. Ja, ich meine, geht es da um Ego? Nee, ich glaube, das geht nicht.
Das muss um was anderes gehen. Ego aufzuheben, weil irgendwo kommt man da auch als Zuhörer ja an den Punkt, also man durchläuft alle möglichen Phasen des Protestes, der Rebellion und verdammt noch mehr, was erlaubt er sich da und jetzt? Und dann, na, wenn man dranbleibt, dann merkt man, es entgrenzt sich was in einem. Und ich denke, dass es darum geht und dass es dafür auch diese Länge und diese Größe und Zeit braucht, was man nicht immer mitmachen kann übrigens. Nee. Ne? Also das finde ich, ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Also da muss jeder dann auch selber gucken, genau, wie weit kann er das gerade in diesem Moment mitmachen oder bis wohin ist es für ihn auch gut, dazu gehen im Erleben. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Aspekt, weil der Zuhörer ist ja genauso oder sollte selbstverantwortlich sein in der Art und Weise, wie er aufnimmt
also
und hört.
Von Cage auf jeden Fall. Also dass der irgendwie nie irgendwie jetzt verlangt hat von den Zuhörern, sie sollen jetzt sitzen bleiben. Also der hat jetzt nicht im Allgemeinen nicht so ganz lange Stücke gemacht wie später Feldman oder so, aber das sind ja auch auf eine andere Weise teilweise, also auch hart, sage ich mal, so irgendwie mit viel Pause und so weiter. Und hat dann auch gesagt, ja natürlich, also es ist da, so hörst dir an und wenn du irgendwie satt bist, sag ich mal so, oder wenn die Ohren zu ist oder wenn du meinst, es geht nicht mehr, ja dann geh doch einfach, ist doch kein Problem. So. Und wenn du bleibst, ja, dann viel Spaß. Oder nimm es und mach was damit. So, ne, das hat er ja dann auch, also sozusagen. Entschuldigung, da wollte ich noch. Also, das nämlich passt nämlich auch dazu. Auch zu diesem Intentionslosen. Also, dass er dann. Also, er wollte nicht selber irgendwie zum Beispiel sich ausdrücken. So, Cage jetzt. Aber er hat dann aber trotzdem nicht. Natürlich gibt es Gefühle beim Musikhören. Bloß er wollte nicht vorschreiben, was du zu fühlen hast bei diesem und diesem Stück. Also ich schreibe jetzt ein trauriges Stück oder ich schreibe ein fröhliches Stück oder so weiter, sondern es ist halt Musik und jeder Hörer zwangsläufig hat seine eigenen Assoziationen dazu. Die wollte er auch gar nicht eliminieren, sondern hat dann eben auch gesagt, auch wieder mit dem Naturvergleich, manche Leute hören sich, erleben ein Gewitter und finden das ganz spannend und toll, andere haben Angst. So. Oder und das hat er jedem Zuhörer zugestanden. Also nicht nur die Musiker zu befreien, sondern auch den Zuhörer letztlich zu befreien. Irgendwie. Ja, ich hör mir Klänge an, ich höre mir irgendwie akustische Ereignisse an und die irgendwie vielleicht erstmal interessant sind, weil die vielleicht ungewohnte Klänge sind, in ungewohnten Kombinationen. Und ich bin frei damit zu machen, sie für mich zu transformieren. Irgendwie und zu sagen, ah, das ist aber schön oder ach, das ist sogar gerade richtig traurig oder fröhlich oder sonst was. Und aber mein Nebenmann, Nebenfrau denkt dann vielleicht was ganz anderes. So,
Ich denke, dass das aber ganz, ganz wichtig ist, da auf dieses Thema zu kommen, beziehungsweise das auch nochmal zu sagen, weil die meisten Konzertgänger, Gängerinnen oder eben nicht in solche Konzerte gehen wollend, ja immer noch ganz stark also von dieser Rezeptionshaltung geprägt sind. Konzert, Konzerthalle heißt, darüber haben wir auch schon öfter gesprochen, so jetzt Tür zu, alles schön still, du musst da sitzen, musst jetzt schön aushalten. Oh. So. Und dann, ne, mit Recht passiert dann eine Rebellion und das ist etwas, was sich der Zuhörer nicht nur erlauben darf, sondern sogar erlauben soll, weil sonst ist er nicht wirklich aktiv da und hört richtig zu. Weil er sich gleichzeitig auch hört, also seine Resonanz, die Resonanz, die in ihm stattfindet,
genau,
hören muss. Aber ich glaube, das ist etwas, was immer wieder ganz wichtig ist zu sagen für Menschen, die in solche Konzerte kommen.
Genau, das meinte aber ich ja, es laufen schon ähnliche Prozesse auch bei Cage Up, bei den Musikern und bei den Zuhörerinnen.
Und ich glaube, da schließt sich auch wieder der Kreis, weil, gut, wir haben es jetzt nicht explizit gesagt vorher, vielleicht teilweise im Programmtext, aber irgendwie, dass die Leute dann auch von alleine irgendwann merken, ach, weil das Stück zu lang ist und diese Gelegenheit hat.